Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Kolja Unger, guten Tag. Dieses Jahr beschäftigen wir uns hier in den Programmen des Deutschlandradios verstärkt mit dem Thema Working Class in Deutschland. Arbeiter bzw. Arbeiterin, ist das eine Identität, die überhaupt noch die Situation vieler Menschen in Deutschland richtig beschreibt? Immerhin war das in weiten Teilen des 19. und auch des 20. Jahrhunderts der Fall. In der Nachkriegszeit etwa, da betritt ein neuer Typus von Arbeiter die Bühne.
Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Amman, 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 Gastarbeiter.
Der Gastarbeiter, wie hier besungen von Cem Karaca. Fast 70 Jahre ist es nun her, dass Deutschland Anwerbeabkommen abgeschlossen hat mit Italien, Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Südkorea, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Insgesamt kamen 14 Millionen Menschen bis zum Anwerbestopp 1973 nach Deutschland, um sich eine Existenz aufzubauen. Viele von ihnen haben unter für die bereits länger ansässige Bevölkerung zu widrigen Bedingungen unter Tage und in Fabriken gearbeitet. Mehr als 3 Millionen der ArbeitsmigrantInnen blieben in Deutschland. Sie gründeten Familien und wurden Teil der Bevölkerung. Dennoch wurden viele GastarbeiterInnen und deren Kinder und Enkelkinder lange Zeit nur als Ausländer betrachtet, die wieder zurückgehen sollten. Sie wurden angefeindet und Opfer von rassistischer Gewalt. Etwa in den Pogromen von Solingen, Mölln und, wenn man die aus Vietnam stammenden ehemaligen Vertragsarbeiter der DDR dazu zählt, auch in Rostock-Lichtenhagen. Erst in den letzten Jahren werden die Erfahrungen der GastarbeiterInnen vermehrt als Teil der deutschen Geschichte und Kultur betrachtet. Nicht zuletzt hat das auch mit den Errungenschaften der nachfolgenden Generation zu tun. Zu nennen wären da etwa der Schriftsteller Feridun Saimoğlu, der Filmemacher Fatih Akın und die Theaterintendantin Şermin Langhoff. Alle drei prägen die deutschsprachige Kulturwelt und ergänzen sie um die Geschichten der GastarbeiterInnen und ihrer Nachkommen. Ebenso mein Gesprächsgast, der Verleger Koray Yılmaz Günay, mit dem ich einige Tage vor dieser Sendung gesprochen habe. Herr Yılmaz Günay, herzlich willkommen zu den Kulturfragen.
Hallo.
In Ihrem Verlag erscheinen Bücher, die sich vordergründig mit migrantischer Identität in Deutschland beschäftigen. Zuletzt Grenzerfahrungen, ein Lesebuch der Daughters and Sons of Gastarbeiters, herausgegeben von Ihnen, Cicek Bacık und Rosaria Chirico. Gastarbeiter, dieses komische Wort, ich habe es eben oft als Fremdbezeichnung benutzt, aber Sie nennen sich auch selbst Gastarbeitersohn, oder?
Ja, Gastarbeit ist natürlich ein komisches Wort zum einen, weil diese Vorstellung, es würde sich dabei um Gäste handeln, die, wie gute Gäste es nun mal tun, irgendwann wieder weggehen. Diese Vorstellung hat sich ja nicht bewahrheitet. Und Sie haben das selber gesagt, die Form von Arbeit existiert ja als klassische Form der Industriearbeit oder als Untertagearbeit heute gar nicht mehr. Trotzdem würde ich sagen, ja, ich benutze das auch als Selbstbezeichnung, einfach um diesen ja, anstößigen Charakter beizubehalten, den das Wort hat.
Wieso anstößig?
Naja, wenn man das Wort Migrant benutzt, dann tut man so, als hätte es eine wesentliche Veränderung gegeben. Und ich sehe das nicht, wenn ich mir anschaue, wie wir heute über Migration reden. Dann wird so getan, als wäre es ein temporäres Phänomen, als würden die Menschen irgendwann wieder weggehen, als wäre es wirklich nur eine Arbeitstätigkeit, die im Mittelpunkt steht.
Das trifft allerdings nicht auf alle Söhne und Töchter von Gastarbeitern zu, nicht auf alle Menschen mit Migrationshintergrund, oder?
Na, ich würde sagen, für die Generationen, die nach mir kommen, ich bin jetzt fast 50 Jahre alt, trifft das zum Glück nicht mehr zu, und zwar für alle nicht. Die verstehen sich natürlich nicht als Kinder oder Kindeskinder der ersten Gastarbeitsgeneration. Aber auch für Menschen in meiner Generation gibt es da ja wirklich nochmal einen Unterschied. Das eine ist, dass die Herkunftsländer ganz wesentlich darüber entscheiden, wer als fremd wahrgenommen wird. Also wenn wir uns anschauen, die Gastarbeit aus Italien und Spanien, die wird heute ja wirklich gar nicht mehr als Migration wahrgenommen, dadurch, dass diese Länder jetzt in der EU sind. Zum Teil gilt das wohl auch für Slowenien und Kroatien. Dann gibt es Länder wie Südkorea, wo Menschen hergekommen sind. Die tauchen im öffentlichen Bewusstsein fast gar nicht auf als Herkunftsland von Gastarbeit. Naja, und dann gibt es die etwas schlechteren Länder wie die Türkei, wo die Fremdheit bis heute vermeintlich fortexistiert.
Schlecht in welchem Sinne? Woran liegt das?
Es wird immer behauptet, die Kulturen vertrügen sich nicht, die Integration, was auch immer das sein soll, sei schwer oder unmöglich. Und ich glaube, dass eine der ganz wesentlichen Fragen natürlich auch die Religion ist oder zumindest die unterstellte Religion, dass nämlich ein mehrheitlich muslimisches Land nur Menschen produzieren kann, die hier nicht gut sich einpassen können.
Ihre Eltern sind ja in der Türkei geboren. Was sind das für Erfahrungen, die man als, wenn man so will, schlechtes Gastarbeiterkind in Deutschland macht? Ist es so, als Türke ist man von Rassismus betroffen, plus man ist als Arbeiterkind von Klassismus betroffen? Oder ist es nochmal etwas ganz anderes, Drittes?
Na, ich glaube, dass der Rassismus einerseits unsere Gesellschaft natürlich strukturiert und natürlich tun das die Klassenverhältnisse auch. Aber in der Gastarbeit, wie sie aus der Türkei kommt beispielsweise oder kam, vor jetzt ja bald 60 Jahren, wirken die beiden doch spezifisch zusammen. Das heißt, Rassismuserfahrungen von anderen, wie auch die Klassenverhältnisse, die sich negativ auf manche auswirken, die sind nochmal verschieden, wenn beides in einer Person zusammenfällt, glaube ich.
Denken Sie, Sie machen andere Erfahrungen als Angehörige einer anderen Gruppe?
Naja, also schauen Sie sich die ganzen Debatten an, die über das Kopftuch noch geführt werden bis heute, ob Menschen, die Kopftuch tragen, im öffentlichen Dienst arbeiten dürfen, ob in einer Parfümerie der Verkauf zurückgeht, wenn da eine Angestellte mit Kopftuch arbeitet. Das sind ja Sachen, die für andere Frauen wie für andere Migrantinnen, wie für andere Menschen, die Rassismuserfahrungen haben, auf diese Weise gar nicht zusammenwirken.
Ich habe eingangs ja nicht nur die rassistische Gewalt erwähnt, sondern auch widrige Arbeitsbedingungen. Wurden denn GastarbeiterInnen damit alleine gelassen oder erfuhren sie auch Solidarität von Seiten der Kollegen, der biodeutschen ArbeiterInnen oder auch der Gewerkschaften?
Na, ich glaube, da hat es keine lineare Entwicklung gegeben. Es gab in den ersten Jahren, als die Wirtschaft noch boomte in Westdeutschland, glaube ich, nicht so viele Probleme. Die Menschen haben sich als Arbeiter oder Arbeiterin verstanden. Die Gewerkschaften haben gedacht, naja, irgendwie sind wir für die auch zuständig. Es wurde dann schwieriger mit den Wirtschaftskrisen, mit der Ölkrise insbesondere Ende der 60er Jahre, wo das Interesse dann doch nachließ. Seitens des deutschen Staates, aber auch seitens der Gewerkschaften. Ich erinnere an die sogenannten wilden Streiks, wo insbesondere Frauen als Gastarbeiterinnen gestreikt haben. Einerseits gegen widrige Arbeitsbedingungen, aber auch gegen die Ungleichbezahlung. Und die wurden von den Gewerkschaften wie von den nicht eingewanderten Arbeiterinnen doch allein gelassen.
Ungleichbezahlung zwischen Männern und Frauen oder zwischen Gastarbeitenden und biodeutschen ArbeiterInnen?
Na, es gab diese Leichtlohngruppen, wo nicht nur Frauen, aber insbesondere Frauen schlechter bezahlt wurden. Und dass das abgeschafft wurde, hat ja ganz wesentlich damit zu tun, dass die Gastarbeiterinnen gestreikt haben. Jetzt muss man natürlich sagen, das schickte sich für deutsche Frauen ja damals gar nicht, arbeiten zu gehen. Das heißt, wenn wir über Geschlecht und Arbeit sprechen, sprechen wir ja zu einem viel größeren Teil über weibliche Arbeit, als das für die deutsche Bevölkerung der Fall war. Das heißt, auch da lohnt sich das, die Spezifika anzugucken.
Und diese wilden Streiks, ist das ein Beispiel dafür, inwiefern ja die Gastarbeitergeschichte, wie Sie sagen, nicht so sehr in der deutschen Erinnerungskultur vorkommt?
Na, ich glaube, das ist ja bis heute so, dass man denkt, Migration ist was, das kommt und geht. Die Menschen sind heute hier, morgen sind sie nicht mehr da. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen im öffentlichen Bewusstsein vorkommen, relativ klein. Die Spuren, die sie hinterlassen, sind Spuren, für die sie selbst kämpfen mussten.
Ich zitiere nochmal auf den Klappentext von dem eben erwähnten Buch Grenzerfahrung. Da heißt es, die GastarbeiterInnen leisteten einen erheblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland. In die Erinnerungskultur haben es die Menschen und ihre Leistung bis heute kaum geschafft. Wie könnte denn eine angemessene Würdigung an dieser Stelle aussehen?
Naja, zum einen könnte man sagen, dass Einwanderung, Migration insgesamt, das Herkommen, das Weggehen, die Regel ist und nicht die Ausnahme. In Deutschland sehen wir, dass die Debatte, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, bis heute ja nicht entschieden ist. Wir haben 2005 das Zuwanderungsgesetz, das nicht mal Einwanderungsgesetz heißen durfte.
Sie sagen jetzt, das nicht Einwanderungsgesetz heißen durfte. Was denken Sie, warum es Zuwanderungsgesetz genannt wurde?
Na, das ist so ein verdruckstes Wort, um zu sagen, die Menschen sind nicht eingegangen in die Mitte sozusagen der Gesellschaft, sondern sie sind dazugekommen an die Ränder. Die gibt es irgendwie, aber sie haben nicht so viel mit dem Wesen dieses Landes zu tun. Und das halte ich tatsächlich für eine verdruckste Art zu sagen, wir kommen nicht mehr drum herum, das anzuerkennen. Andererseits gibt es doch aber auch einen homogenen Kern, in den diese Menschen noch nicht vorgedrungen sind.
Dennoch, schon Ende der 90er hat die rot-grüne Regierung Deutschland als Einwanderungsland bezeichnet. Das muss man schon auch anerkennen politisch.
Genau, es hat eine Veränderung im Staatsangehörigkeitsrecht gegeben im Jahr 2000. 2005 hat es das Zuwanderungsgesetz gegeben. Das sind Dinge, die tatsächlich passiert sind, ja. Und doch sehen wir, dass Einwanderung bis heute als Ausnahme gilt. Schauen Sie sich die ganzen Museen an, schauen Sie sich die Archive an, schauen Sie sich die Curricula in Schulen und in Hochschulen an.
Ich habe da den Eindruck schon, dass durchaus von einer vielleicht multikulturellen Gesellschaft die Rede ist. Ich erinnere mich zum Beispiel, jetzt vor kurzem gab es eine Ausstellung, Fotos der Gastarbeiterinnen im Ruhrgebiet. Ich denke an das Kreuzberg-Museum, das hat eine Dauerausstellung, wo es sehr viel um Gastarbeiter geht.
Die Frage ist, glaube ich, wirklich, wie sehr wird dieses Phänomen als Regel verstanden, ne? Also natürlich gibt es Sonderausstellungen, so wie es an Schulen ja auch mal einen Projekttag gibt. Aber ich glaube, dass die Heterogenität der Bevölkerung sich in ganz vielen Institutionen, weder in der Bildung, noch in der Kunst, noch in der Kultur abbildet, sondern als Ausnahme auch mal vorkommt. Und das ist natürlich falsch. Sie sprechen von einer multikulturellen Gesellschaft, die hat es in dem Gebiet, das heute Deutschland ist, ja seit hunderten Jahren gegeben. Wo sind denn die deutschen Sinti? Wo sind die Roma? Wo ist die jüdische Geschichte dieses Landes, wenn wir uns die Institutionen angucken? Natürlich gibt es Sonderausstellungen, natürlich gibt es eine Kammer, die ist dann auch reserviert für die, die anders sein sollen. Aber dass die Heterogenität doch zur Regel gehört, das bildet sich meines Erachtens nicht ab. Nicht genug. Da hat es sicher Entwicklungen gegeben, ja, aber meines Erachtens längst nicht genug.
Dabei gibt es ja schon sehr viele Jahrzehnte Gastarbeitende oder Migration in Deutschland. Wieso wird das erst jetzt so langsam zum Teil der deutschen Kultur und Gesellschaft?
Na, das erste Gastarbeitsabkommen mit Italien war 1955, dann kam ein paar Jahre später das mit der Türkei und dann kamen andere Abkommen dazu. Und ich glaube, dass die Kinder und die Kindeskinder dieser Generation mittlerweile sagen, ich möchte nicht mehr darüber definiert werden, ich möchte nicht darauf festgelegt werden, wo ich vermeintlich herkomme, sondern ich möchte wie jede Bürgerin und jeder Bürger dieses Staates in einer Selbstverständlichkeit leben, die mir zusteht. Und das sind meines Erachtens auch diejenigen, die in so ein postmigrantisches Theater gehen oder sich dafür interessieren, wie wird ein Museum umgebaut, was die Konzeption angeht. Denn meine Elterngeneration oder die Großelterngeneration von Leuten, die heute jünger sind, die werden ja nicht ins Gorki-Theater in Berlin gehen oder in eine Sonderausstellung, die mal in einem Museum in Essen stattfindet.
Das heißt, dass die Kultur oder die Erfahrung der Gastarbeiter eigentlich eine Erfindung ist von Nachfahren, die überhaupt nichts mehr mit Arbeit im herkömmlichen Sinne zu tun haben.
Na klar, also ich meine, man muss ja ein bisschen Zeit haben, einerseits um sich zu überlegen, wer bin ich, was ist mein Leben, wie möchte ich leben. Und andererseits ist das natürlich auch eine Identitätsfrage, wenn ich mitgeteilt bekomme jeden Tag oder zweimal die Woche oder mehrmals im Monat, ich gehörte hier nicht her und wie ist es denn in meiner Heimat und wo komme ich denn wirklich her und spreche ich auch diese oder jene Sprache, dann fange ich natürlich an, mir Fragen zu stellen, wenn ich hier geboren bin und aufgewachsen bin, so wie meine Eltern es schon waren. Und trotzdem werde ich immer zur Fremden oder zum Fremden gemacht. Dann muss ich mir diese Fragen stellen und dann muss ich natürlich auch die Institutionen herausfordern und sagen, wo sind denn die Menschen, die so sind wie ich?
Das haben Sie ja auch selber getan, Herr Jemers-Günner. Sie sind nicht nur Verleger und Herausgeber des eben genannten Buches, Sie haben auch selbst einen literarischen Beitrag als Autor beigesteuert. In Gestern hatte sie Zahnschmerzen. Erinnern Sie sich an den NSU-Prozess, den Sie ja auch selbst beobachtet haben, wie Sie schreiben, als Teil der Mehrheitsbevölkerung. Dabei machen Sie eine, das fand ich sehr spannend, unfreiwillige Entfremdungserfahrung auf einer sprachlichen Ebene. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
Ich glaube, ich muss viel früher anfangen als bei diesem Prozessbesuch und der Prozessbeobachtung in München. Ich bin in West-Berlin geboren und aufgewachsen und wurde 4,5 Jahre auf Türkisch beschult, quasi in einer staatlichen Schule in West-Berlin, in einer sogenannten Ausländerregelklasse, wie das damals hieß. Das heißt, ich bin in die deutsche Sprache reingewachsen und ich würde sagen, das ist mir leidlich gut gelungen.
Das ist tatsächlich ja auch etwas, was vielen Gastarbeiterkindern so gegangen ist. In Deutschland in eine Schule zu gehen, wo sie eigentlich nur Türkisch lernen sollten. Woran lag das?
Wir sind in West-Berlin zur Schule gegangen und wurden 4,5 Jahre auf Türkisch beschult, weil die Vorstellung war, dass wir ja Gäste sind, so wie unsere Eltern, dass wir eines Tages, und zwar zügig, wieder weggehen werden und dass wir dann in der sogenannten Heimat uns zurechtfinden können müssen. Und es schien dann eben wichtiger, dass wir Türkisch können und nicht, dass wir Deutsch können.
Was denken Sie, woran lag diese massive Fehleinschätzung?
Ob das eine Fehleinschätzung war, will ich gar nicht sagen. Sie haben ja am Anfang die Zahlen genannt, wie viele Menschen nach Deutschland gekommen sind und wie viele am Ende hier geblieben sind. Viele sind ja tatsächlich auch wieder hingefahren, wo sie mal hergekommen waren. Und ein Teil der Menschen ist aber hier geblieben. Und das hat man nicht zur Kenntnis nehmen wollen, glaube ich. Es war ja nicht geplant, dass die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in der Bundesrepublik Kinder kriegen, so wie in der DDR die Vertragsarbeiterinnen keine Kinder kriegen sollten. Und dann ist das aber trotzdem passiert. Und ich glaube, man hat das ziemlich lange laufen lassen. Man hat das bis Ende der 80er Jahre, zum Teil ja bis heute laufen lassen, wenn ich mir angucke, wie die geflüchteten Kinder und Jugendlichen unterrichtet werden in getrennten Klassen. Aha. Dann wird die Segregation ja bis heute fortgesetzt und man geht immer noch davon aus, dass die Leute eines Tages wieder dahin zurückgehen werden, wo die Eltern hergekommen sind. Das ist eine ganz große Ignoranz, die ich nicht verstehen will. Ich würde gerne, dass die aufhört. Mir ist das egal, woher das kommt, um ehrlich zu sein.
Ja, und Sie waren dann aber eins von sehr, sehr vielen Beispielen dafür, dass diese Rechnung eben nicht aufging. Sie haben Deutsch gelernt, Sie sind in die deutsche Sprache hineingewachsen, aber auf einmal sitzen Sie dann im Oberlandesgericht in München beim NSU-Prozess und merken, das ist vielleicht gar nicht meine Sprache. Wie kommt das?
Bei der Prozessbegleitung ist mir das oft so gegangen, auf der sprachlichen Ebene allein, als würde da über einen Verkehrsunfall gesprochen werden, über einen Verkehrsunfall, wo nicht mal jemand zu Schaden gekommen ist. Das hat tatsächlich zu so einer Entfremdungserfahrung geführt, weil mir klar geworden ist, dass ich die Sprache, in der ich spreche, die ich für meine Sprache halte,
also Deutsch.
Deutsch. Dass ich die Sprache Deutsch tatsächlich missverständlicherweise als meine Sprache verstehe, denn in diesem Gerichtssaal wurde auch Deutsch gesprochen. Es wurde über Anschläge gesprochen, es wurde über Morde gesprochen, es wurde über Opfer und Hinterbliebene gesprochen, in einer Sprache, die gar nicht meine sein konnte.
Das müssen Sie erklären.
Ich glaube, dass diese Inszenierung des Gerichtsprozesses, so wie von jedem Gerichtsprozess, sehr viel Wert auf Individualität legt, auf die Mörder oder Mörderinnen. Und es gibt so eine Vorstellung, dass diese Menschen dann ein Interesse haben an dem jeweiligen Opfer, das aus bestimmten Gründen ermordet wird. Und was für mich da ganz besonders plastisch rausgekommen ist, ist, dass es gar nicht um die Opfer ging, jedenfalls nicht um das einzelne Opfer, sondern dass die Menschen aus symbolischen Gründen ermordet werden sollten, um ein Zeichen zu setzen, um ein Zeichen zu senden, dass manche eben in dieses Land nicht gehören. Diese Morde des NSU sind meines Erachtens tatsächlich auch verübt worden, um den migrantischen Communities in Deutschland zu sagen, geht weg, sonst kann euch das jederzeit auch passieren. Dass das nicht geglückt ist, ist eine andere Sache. Aber dass das in dem Gerichtsverfahren nicht aufgearbeitet werden konnte, dass das nicht erhellt und aufgeklärt werden konnte, ist bedauerlich und führt aber bei manchen dann eben wie bei mir dazu, dass man denkt, wo lebe ich hier eigentlich?
Aber das ist doch, was Gerichtsverfahren tun. Sie klären einen Fall, wo es Täter und Opfer gab und ermitteln, inwiefern die Beschuldigten Täter sind und zur Verantwortung gezogen werden können für das Leid, das den Opfern widerfahren ist.
Genau, das funktioniert, wenn man sagt, dass so eine Straftat auf einer ganz individuellen Ebene passiert. Das setzt voraus, dass Täter oder Täterin und Opfer ein Verhältnis haben und dass es nicht darum geht, jemanden, egal wen, zu ermorden, weil eben nicht die eine konkrete Person ermordet werden soll, sondern viel mehr Menschen, ein Zeichen gesendet werden soll. Das kann, glaube ich, so ein Gerichtsverfahren nicht aufarbeiten. Und ich glaube, dass diese Vorstellung, dass sich eine Aufarbeitung leisten oder dass sich sowas wie eine Kompensation oder eine Reparation bewerkstelligen ließe in einem solchen Gerichtsverfahren, sich als grundsätzlich falsch herausgestellt hat.
Vielleicht muss ja so eine symbolische Reparation auf einer anderen Ebene stattfinden. Wir erleben, dass gerade aus jungen, zum Teil auch migrantischen Communities sehr viel Politik auf einer sprachlichen Ebene gemacht wird. Da geht es um richtige und falsche Begriffe und wer aufgrund der eigenen Identität die Deutungshoheit über sie hat. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
Mich erstaunt in diesen Auseinandersetzungen immer, als wie heikel dieses Gespräch aufgefasst wird. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn Selbstverständlichkeiten auf den Prüfstand gestellt werden, wenn auch die vermeintlich unverdächtige Sprache mal auf den Prüfstand gestellt wird. Mhm. Und dann erstaunt mich aber, dass man immer bei so Begriffen hängen bleibt und ob man das noch sagen darf und ob das noch so bezeichnet werden darf. Schauen wir uns diese sagenumwobene Kinderbuchdebatte an, wo es darum ging, dass rassistische Begriffe in Pipi Langstrumpf ersetzt werden sollen. Da ist ein rassistischer Begriff ersetzt worden, dadurch, dass jemand aus Skandinavien dann plötzlich Südseekönig hieß. Aber die Vorstellung, dass jemand aus Skandinavien in der Südsee ist und dort König, die wurde ja überhaupt nicht auf den Prüfstand gestellt. Das heißt, die koloniale Ordnung der Welt, die Selbstverständlichkeit von Herrschaft über andere, die ist ja gar nicht sozusagen beseitigt worden. Es ging wirklich am Ende darum, ob ein Begriff in diesem Buch drin bleiben soll, ein rassistischer Begriff, oder ob dieser Begriff nicht darin bleiben soll. Mir würde es, glaube ich, eher darum gehen, dass tatsächlich die Arten, wie wir denken, die Arten, wie wir fühlen, die Arten, wie wir uns äußern, die Sachen, vor denen wir uns ängstigen, über die wir uns freuen, mal auf den Prüfstand gestellt werden, damit wir hoffentlich bald einen Zustand erreichen, wo eben nicht mehr jemand aus Skandinavien in der Südsee zum König erklärt werden kann, ohne dass das als Problem wahrgenommen wird.
Sie haben eben gesagt, die Sachen, über die wir uns freuen. Über welche Sachen sollten wir uns denn vielleicht nicht mehr freuen? Was sollte denn da überprüft werden?
Das sind so viele banale Alltäglichkeiten, wissen Sie, es gibt, weil wir ganz viel über Gastarbeit gesprochen haben. Es gibt die Musik der Gastarbeitsgeneration, da haben die Leute mehr Platten verkauft als Vicky Leandros. Die haben goldene und Platin-Schallplatten.
Wie Cem Karaca eben auch gehört.
Nee, aber es gab auch welche, die in Deutschland Musik produziert haben, wirklich spezifisch deutsche Musik, nur dass sie eben nicht deutschsprachig war. Und die haben immens viele Platten verkauft. Die haben goldene Schallplatten bekommen, von denen weiß heute keiner den Namen. Und wenn ich das Fernsehprogramm anschaue und wie viele Schlagernächte es gibt, dann denke ich mir immer, wer ist eigentlich diese Bevölkerung, die dieses Fernsehprogramm sich anschaut. Das Deutschland, in dem ich lebe, ist wesentlich heterogener als das Fernsehprogramm, das für einen Teil der deutschen Bevölkerung gemacht wird.
Aber Sie leben ja auch in Berlin. Berlin ist ja vielleicht anders als, sage ich mal, ein hessisches Dorf.
Das mag sein, aber es gibt ja auch in Hessen, Hanau und Frankfurt, die wesentlich mehr Einwanderung haben als Berlin. Und es gibt auch in Hamburg und in Bremen und in Stuttgart viele Viertel, wo an Schulen mehrheitlich Kinder oder Jugendliche mit diesem sogenannten Migrationshintergrund beschult werden. Und trotzdem sind die Curricula so, als existierten die Kinder nicht oder die Jugendlichen.
Wenn wir jetzt uns diese Veränderung über die Generationen hinweg angucken, wie aus Gastarbeiterkindern Menschen werden, die eigentlich einen breiteren Horizont von kultureller Identität in Deutschland fordern, was würden Sie sagen, inwiefern hat sich da der Arbeitsbegriff verändert? Also diese Identität als Arbeiter, inwiefern spielt die da noch eine Rolle?
Na, insgesamt hat der Begriff der Arbeit in unserer Gesellschaft ja immens an Bedeutung verloren. Es sind die Kinder oder die Enkelinnen, Enkel von Leuten, die früher tatsächlich Industriearbeit geleistet haben oder die herkömmliche Arten von Arbeit geleistet haben. Diese Arbeit existiert heute ja gar nicht mehr. Und ich glaube, dass die ganze Art, prekarisiert zu arbeiten, ganz kurze Verträge zu haben, heute hier und morgen woanders zu arbeiten, dass das viel insgesamt mit der Gesellschaft gemacht hat, eine ganz andere Art von Mobilität hergestellt hat, eine andere Art von Mehrsprachigkeit erforderlich gemacht hat. Nur glaube ich, dass die Menschen sich heute nicht mehr eben nur über Arbeit definieren. Und das ist ja gar nicht so schlecht. Also es gibt ja mehr im Leben als Arbeit.
Der Verleger und Son of Gastarbeiters Koray Yilmaz Güney hier in unserer Reihe über die Working Class in Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Weitere Folgen der Kulturfragen finden Sie in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Hier folgt die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon für Sie war Kolja Unger.